das, was ihr jetzt gerade gehört habt, das war der Klang von der Schreibmaschine, wie wir es ja früher hatten, von der mechanischen Schreibmaschine. Schwester Marie Baptista, ihr habt schon seit langer, langer Zeit mit Schreibmaschinen abgegeben. Ihr habt euch seinerzeit Schreibmaschinenunterricht sogar gegeben. Wie ist denn das eigentlich, woraus besteht eigentlich so eine Schreibmaschine?
Die Schreibmaschine, die ich jetzt hier vor mir habe, die hat eine Walze, waagrecht auf der Maschine, von links nach rechts, linear. Sie hat ein Farbband zum Abdrucken der Buchstaben. Sie hat ein Tastenfeld, hat 4 Tastenreihen. Buchstaben, die sind angeordnet, wie es in Toronto 1888 abgemacht worden ist. Das heisst, in der 3. Tastenreihe stehen Buchstaben von links nach rechts, Q, W, E, R, T, Z. In der Fachsprache heisst das, sie hat eine Querztastatur. Sie hat eine Typenführung, damit der Abdruck der Buchstaben einer nach dem anderen auf gleicher Höhe, wie Perlen an einer Schnur, auf einer Zeile in gleichmässigem Abstand aufs Papier abgedruckt werden. Es ist eine Maschine zum Schreiben. Maschinen, die haben aber nicht von Anfang an so ausgesehen. Wie das mit den Schreibmaschinen angefangen hat, darüber gibt es eine kleine Reportage.
Also darüber wollen ja wir eben gerade reden. Und ihr wisst jetzt, vielleicht haben das viele von unseren Hörerinnen und Hörern schon von früher natürlich gewusst, was eigentlich zu einer Schreibmaschine alles zusammengehört. Aber ich wollte jetzt erst einmal wissen, Schwester, wie seid ihr dazu gekommen, ausgerechnet für die Technik zu interessieren? Ich meine, es ist ja nicht alltäglich, dass Klosterfrau sich für die Technik von der Schreibmaschine interessiert.
Alles, was läuft und geht und pfeift, das hat mich eigentlich immer interessiert. Wecker habe ich auseinandergenommen und reingeschaut. Und mein erster Wecker, der war eigentlich defekt. Aber ich habe herausgefunden, wenn ich ihn ganz fest geschüttelt habe und dann sofort aufs Glas gelegt habe, dann ist er genau gegangen. Es hat mich auch interessiert, warum man das die Puppe Mama kann sagen kann und die Augen auf und zu tun. Und warum das der Teddybär brummt. Und später habe ich die Schreibmaschinen auseinandergenommen und habe geschaut, wie das drinnen funktioniert. Wie der Farbbandmechanismus läuft. Und warum das ein Band für eine Olympiamaschine geht, aber das Gleiche nicht für eine Hermesmaschine. Ich habe auch geschaut, wie die Farbgabel funktioniert. Und ich habe versucht, im Tabulator sein Geheimnis zu entlocken. So habe ich den Zugang gefunden zu der Maschine und zur Technik, die mich fasziniert. Mit meinem Bruder kann ich gut über Maschinen reden, weil er selber auch Maschinen konstruiert. Ich habe den Eindruck, man kann vor allem etwas lernen. Alles hat eigentlich eine Sprache. Alles führt uns eigentlich zurück zu Gott, dem Schöpfer, auch die Technik. Alles hat eine horizontale und eine vertikale. Und am Kreuzpunkt, da ist das Gebet. Mir auf jeden Fall geht es so. Mich fasziniert die Technik, wo sie fürs Gute eingesetzt wird. Und dazu rechne ich die Schreibmaschine.
Schwester, was hat man denn eigentlich die Schreibmaschine erfunden? Ich meine, das hat doch Erfindungen gebraucht. Wann war das ungefähr und wo?
Das sind fast 300 Jahre, genau 280, seit der Gedanke, mit einem maschinenschreibähnlichen Apparat zu schreiben, nachzuweisen ist. Und doch, die gestellte Frage, wo und wenn die Schreibmaschine erfunden worden ist, ist nicht leicht zu beantworten. Weil verschiedene Konstrukteure in ganz verschiedenen Ländern, in England, Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich, Dänemark, Amerika, fast zur gleichen Zeit ganz ähnliche Modelle hergestellt haben, ohne dass sie voneinander gewusst haben.
Dann ist also die Erfindung von der Schreibmaschine gleichsam in der Luft gelegen, ich weiss es nicht. Oder könnte man fragen, warum hätte das damals gerade sein müssen? Man hat ja schon einige Zeit vorher den Buchdruck natürlich erfunden, aber warum war denn die Zeit reif für die Schreibmaschine?
Ja, die Idee zur Erfindung der Schreibmaschine, die war eigentlich, den Blinden Schreiben zu ermöglichen, damit es die Sehenden lesen können. Der Louis Pei, der am 4. Januar 1809 geboren ist, war ihm mit 3 Jahren erblindet und später der Lehrer für Blinde in Paris. Es hat damals schon eine Blindenschrift existiert, die von Barbier, mit 12 Punkten. Der Breil hat die 12-Punkt-Schrift reduziert auf 6 Punkte. Es ist heute noch die bekannte Breilschrift.
Aber wer hätte irgendwie die Idee gehabt, so eine Schreibmaschine zu bauen als Erste?
Von maßgebender Stelle wird das Jahr 1714 als Anfang der Entwicklungsgeschichte der Schreibmaschine bezeichnet. Der Wasserwerksingenieur Henry Mill zu London hat eine solche Maschine zum Patent angemeldet. Die Patentschrift die ist noch erhalten, aber er hat keine Zeichnung beigelegt. Und so weiss man heute nicht, ob er nur die Idee zu einer Schreibmaschine hat patentieren lassen. Das ist der Henry Mill von England. Unter den Deutschen ist als Erfinder der erste Freiherr von Dreis, der sich als Erfinder von der Dresine, der Vorläuferin vom Velo, einen Namen gemacht hat. Weniger Bedeutung hatte von Dreis mit seiner Schreibmaschine. Er hat eine Art Kombinationssystem erfunden. Einzelne Buchstaben hat man ganz leicht anschlagen, aber Silben und Abkürzungen mit ganz starkem Druck. Diese Dreiserfindung war kompliziert und konnte sich darum nicht durchsetzen. Aber das Modell Dreis war später ein Hinweis auf die Stenografiermaschine. Es gibt unzählige, die versucht haben, eine Schreibmaschine zu bauen. Alle haben das Feuer nach vorne gedreht. Alle haben dazu beigetragen, Zündschnur, Dynamit, Sprengkapseln zu liefern für die grosse Explosion der Erfindungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Also ca. um 1840 rum. Und wir könnten uns ja heute Schreibmaschinen gar nicht mehr wegdenken, weil auch die modernsten Errungenschaften, die sind nachgekommen. Andere haben sie den Weg geleitet. Die ersten Maschinen, die haben ausgesehen wie Holzschachteln oder zum Teil wie Boxen aus Eisen. Die Schrift, die war inwendig drinnen versteckt gewesen. Und man hat sie nicht sofort gesehen während dem Schreiben. Mit Gewichtsteinen links und rechts, um den Wagenlauf zu sichern. Als Tastatur hatten sie eine Art Klaviatur. Sicher alles andere als Merkmal einer heutigen Schreibmaschine. Und vom Scholz hört man, dass er sogar ein Loch im Küchentisch aussagen musste, damit der untere Teil der Schreibmaschine Platz hatte.
So hat also die technische Entwicklung der Schreibmaschine natürlich Zeit gebraucht. Und der hat das verbessert und der andere das. Ihr habt vorher, Schwester Marie-Baptista, zwei von diesen Erfindern gerade hier gesehen. Das ist der von Dreis und der Henry Mill. Welcher ist jetzt eigentlich der richtige Erfinder?
Das ist so wie mit einer Zündschnur. Einer macht alles parat. Oder noch voran. Einer hat die Idee. Einer macht alles parat. Einer bringt Sprengkapseln. Einer legt das Feuer. Einer legt im richtigen Moment Hand an. Und es kann viele kleine Explosionen geben, bis dann der grosse Durchbruch kommt. Der Henry Mill und der von Dreis und viele andere, die haben Prototypen entwickelt und die Vorgeschichte eröffnet. Und wo die Zeit dafür reif war, da ist alles sehr schnell gegangen. Es ist einfach in der Luft gelegen, wie wir so sehen an anderen Erfindungen, die zu selber Zeit stattgefunden haben. Zum Beispiel die Nähmaschine von Jakob Singer, 1851. Die erste Telefonlinie von Graham Bell und Philipp Reis, 1876. Und der Telegraph, 1861. Auf der Suche nach diesen Erfindern, die eine wirklich brauchbare Schreibmaschine angestrebt haben und eine Konstruktion entwickelt haben, die nach ihrem technischen Aufbau eine leistungsfähige Schreibmaschine ermöglicht hätten, da sind eigentlich drei Namen zu nennen. Zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht werden sie als Erfinder der Schreibmaschine bezeichnet. Wer das ist und was sie erfunden haben, das hören wir nach ein paar Takten Musik.
Ja, und die Musik, die ihr mir vorgeschlagen habt, das ist natürlich Schreibmaschinenmusik. Es ist so, dass der relativ bekannte Komponist, Rolf Liebermann, ein Schreibmaschinenkonzert hat geschrieben. Und das darf ich eben jetzt spielen. Die Musik, die jetzt wir gerade gehört haben, das ist nicht eine Musik, die irgend in einer Tonart geschrieben ist, sondern das ist einfach Musik, die 158 Schreibmaschinen soll und dabei waren, wie mir die Schwester Marie Baptista gesagt hat. Der Rolf Liebermann hat also schon ziemlich moderne Musik gemacht, wenn er das Konzert hat geschrieben. Schwester Marie Baptista, ihr habt vorher gerade die Vorläufer von der heutigen Schreibmaschine aufgezählt. Aber welche sind denn die richtigen Erfinder?
Ja, als eigentlichen Erfinder der Schreibmaschine, da muss man nennen den Ravizza aus Italien, den Peter Mitterhofer aus Österreich und Charles Glidden und Soule von Amerika. Sie haben fast zur gleichen Zeit ganz ähnliche Modelle erfunden, ohne dass sie voneinander gewusst haben. Das hat man später beweisen. Man hat nicht von Anfang an eine Walze quer auf der Maschine gehabt. Zuerst hat man ein Blatt so in einen Rahmen eingespannt. Der Peter Mitterhofer, der Ravizza und der Scholz haben das auf diese Art probiert. Später hat der Peter Mitterhofer und der Scholz die Walze in der Länge noch auf die Maschine gelegt und erst später die Breite noch. Was für uns heute so selbstverständlich scheint, das war damals die grosse Erfindung. Es heisst im Bericht darüber, Scholz war inzwischen zu einer fundamentalen Erfindung gelangt, dessen bahnbrechende Bedeutung für die künftigen Schreibmaschinen er selbst wahrscheinlich nicht im vollen Umfange erkannte. Er änderte sein Schreibwalzensystem, indem er die Zeile nicht mehr rund um die Walze schrieb, sondern linear, horizontal, auf der von rechts nach links fahrenden Schreibwalze. Scholz, Glidden und Soule, auf die das Patent lautete, hatten die erste praktisch brauchbare, leistungsfähige Schreibmaschine geschaffen. Und weiter heißt's: Diese historisch wichtigste Errungenschaft in der technischen Entwicklung der Schreibmaschine brachte auch die Möglichkeit, Einzelschriftstücke zu verwenden. Die Scholz und Glidden hatte nebst der längst zeilengeraden Schrift der Schreibschnelligkeit, die erstmals bedeutend über jener der Handschrift lag, und der Leichtigkeit, mit der einige Durchschläge getippt werden konnten, einen Leistungsstandard erreicht, der bis dahin von keiner anderen Erfindung auf diesem Gebiet erzielt wurde. Wenn wir von Hand etwas schreiben, dann kann man das sofort lesen, was wir geschrieben haben. Für die ersten Erfinder, der Ravizza, der Mitterhofer und der Scholz, war das ein fast nicht zu bewältigendes Problem. Es hat nämlich in der Maschine von unten her geschrieben. Unteranschlag heisst hier der Fachausdruck. Wenn man lesen wollte, was man geschrieben hat, so musste man die Walze oder den Papierrahmen aufkippen, lesen und dann wieder zurückkippen und weiterschreiben. Der Scholz hat später den Durchbruch geschaffen zur sofort sichtbaren Schrift.
Aber jetzt haben doch die Drucker eine Farbe gebraucht, dass man ihre Buchstaben gesehen. Und wie wir wissen, hat auch die Schreibmaschine ein Farbenband oder so. Wie haben die Erfinder das gelöst, dass man die Schrift gesehen hat?
Der heutigen Vorstellungen der Schreibmaschine kommt der Erfinder P. Peter Mitterhofer am nächsten. Der Mitterhofer war ein Tiroler Zimmermann und der hat nie vor einer Schreibmaschine gesehen. Er hat 1864 eine solche vollständig aus Holz gebaut, der ihm vertraute Werkstoff. Wo er Scharnier und Gelenk gebraucht hat, da hat er Leder genommen. Er hat schon das Kohlenpapier gekannt. Typenstempel, die hat er aus Nägeln gebastelt. Er hat ganz feine Nägel eingeschlagen, in der Form von Buchstaben, hat dann den Köpf abgeklemmt, hat im Schreibpapier ein Kohlenpapier unterlegt und hat auf deren Unterlage geschrieben. Nagelspitzen haben das Papier durchlöchert und das hat eine punktierte Schrift gegeben, ganz ähnlich wie wir es heute vom Nadeldrucker beim Computer kennen oder von der Scheckschriftenmaschine. Später hat er einen Borstenkranz angebracht und bei jeder Betätigung der Leertaste ist ein Pinsel mit neuer Farbe über den Borstenkranz gestrichen. Sein erstes Modell hat statt der Schreibwalze einen Papierrahmen gehabt und hat nur Grossbuchstaben gehabt. Aber schade, er hatte kein Geld gehabt und es hat sich auch gar niemand gefunden, wo sie die weitragende Idee erkannt hätte und den Finder unterstützt hat. Er hat zwar seine Maschine auf dem Rücken nach Wien an den kaiserlichen Hof gedreht und hat um Geld gebettelt. Aber die 200 Gulden, die er bekommen hat, die haben gar nie hingelangt, um die benötigten Werkzeuge zu kaufen. Das Modell von Mitterhofer hat ganz ähnlich ausgesehen wie das von Scholz, sodass man gemeint hat, der Scholz habe das Modell von Mitterhofer kopiert. Aber es ist ganz sicher, dass der Scholz nie zu Europa war. Der Ravizza, der hat schon ein Farbband aus Seidenstoff. Und er wird auch als Erfinder vom Farbband bezeichnet. Der Ravizza, der hat auch das Kohlenpapier gekannt. Der Scholz, der hat einen Farbbandstreifen gebraucht. Der hat immer wieder gedrängt werden. Und die Schrift, die war in einer Spiegelschrift. Und dass man das normal lesen konnte, musste man das Papier ans Licht halten und so die Schrift lesen. Der Scholz hat einmal geschrieben, das Band hat zwar noch zu viel Farbe, aber das ist nicht so schlimm, wie wenn es zu wenig hätte. So sind der Finder das Problem der Farbgebung angegangen.
Unter die Tastatur, ist die schon damals ziemlich voll ausgebildet gewesen und hat man da euch auch noch zum Beispiel mit der Tastatur Farbband und das alles bewegen?
Die Maschine, die wir hier vor uns haben, die hat 4 Tastenreihen. Die Ravizzas Tastatur, die hat nur 2 Reihen gehabt und ist aus 32 Klaviertasten bestanden. Die hat er alphabetisch angeordnet, also nach dem A, B, C und so weiter. Später hat der Ravizza probiert, die hauptsächlich benötigsten Buchstaben gegen die Mitte der Tastatur in den Bereich der kräftigsten Finger zu platzieren, um Schreiben geläufiger und einfacher zu machen. Er hat seine Schreibmaschine Cembalo Scrivano genannt, schreibende Cembalo. Der Ravizza, der hatte eine grosse technische Begabung gehabt. An seiner Maschine zum Beispiel ist am Ende der Zeile ein Schildchen vorgekommen mit der Aufschrift «Ende der Zeile». Und mit einer Schnur hat man den Papierträger wieder in die Ausgangslage zurückziehen. Der Ravizza, der hat mit grossen finanziellen Opfern geschafft an der Weiterentwicklung der Schreibmaschine. Und trotzdem, im Ravizza wie auch im Mitterhofer ist es nicht gelungen, den Durchbruch zu schaffen. Es hat auch so ausgesehen, dass der Scholz seine Erfindung kopiert hätte. Aber das ist nicht der Fall. Beide Erfinder, wie auch der Mitterhofer, der eine in Italien, der andere in Österreich und der dritte in Amerika, die sind ganz allein und unbeeinflusst zu ihren Konstruktionen gekommen. Der Ravizza, der hat in sein Tagebuch geschrieben, «Angesichts dieser armen Schreibmaschine, der ich nun die Hauptsorge meines Lebens gewidmet habe, beginne ich zu verzweifeln. Obwohl ich dem Siege fast nahe bin, meine Gesundheit sich aber nicht bessern will, fürchte ich, dass mein Leben nicht mehr ausreicht. So möge denn Gottes Wille geschehen. Das ist eine ganz ergreifende Erfindertragik. Im Ravizza sis Cembalo Scrivano hat 32 Tasten gehabt. Der Mitterhofer hat am ersten und zweiten Modell nur Grossbuchstaben gehabt. An seinem vierten Modell aber 88 Tasten. Eine Volltastatur. Weisse Tasten für Kleinbuchstaben und schwarze Tasten für Grossbuchstaben. Das Tastenfeld auf dieser Maschine ist eine Querztastatur. Das ist so genannt nach der Anordnung in der dritten Tastenreihe von links nach rechts. Zuerst hat man das Tastenfeld ganz einfach alphabetisch angeordnet. Und später kam man auf die Idee, ich denke jetzt an den Ravizza, die häufig vorkommenden Buchstaben den stärkeren Finger zuzuordnen. Man hat auch im deutschen Sprachraum eine Auszählung der Buchstaben gemacht und hat Buchstabenhäufigkeit ausgerechnet. So kommen prozentual E und I am häufigsten vor und die sind im Mittelfinger zugeordnet. Und jetzt sind wir auch mit der Idee mit der Schreibtechnik. Zehnfingerschreibmethode, mit beiden Händen schreiben. Das bedeutet einerseits eine serienmässige Herstellung der Maschine oder besser setzt das voraus, eine Vereinheitlichung der Tastatur und andererseits es ist der Einzug der Maschine in die Schreibstube. Und drittens die bange Frage, wer benutzt die Maschine? Ich möchte hier noch eine interessante Ergänzung machen zum Tastenfeld. Da steht unter anderem eine ironische Note unter den Zeichen. Eine ironische Note ist eine Wortkürzung aus der römischen Antike, ca. 100 vor Christus. Und die hat den Namen nach Marcus Tullius Tiro, einem freigelassenen Sklaven und von einem Freund Cicero. Der Tirus, der hat gut und schnell schreiben. Und wenn sie Herr geredet hat, hat er die Rede sofort, also live, müssen aufschreiben. Und dazu hat er für häufig vorkommende Wörter Kürzungen gebraucht. So wie wir das wohl auch gemacht hätten. Auf der Maschine steht jetzt seit 1888 das Et-Zeichen und Zeichen. In der Fachsprache heisst das Firmazeichen. Es wird heute gebraucht für Firmennamen, zum Beispiel Müller und Company. Und das ist eine ironische Note.
Schwester Marie Baptista, ihr habt uns gerade so von Farben, Tastatur und so weiter geredet. Ihr habt euch gerne die Dvorakische Musik, weisst du, wie ihr gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die spielen. Was bedeutet eben die Musik?
Ja, die Musik bedeutet mir eigentlich sehr viel. Sie fasziniert mich und ich empfinde sie wirklich auch wie eine Botschaft aus einer neuen Welt. Und da wir im Moment gerade vom Aufbruch in der Technik reden, so möchte ich sagen, dass man vor Jahren einen Satellit nach dem Jupiter geschickt hat. Und in der Annahme, dass dort Menschen wohnen könnten, hat man alles Mögliche eingepackt, kodiert. Zum Beispiel Geräusche von dieser Welt, Miauen und so weiter. Und wenn ich mich recht erinnere, hat man auch als Musik die beigelegt aus der neuen Welt von Anton Dvorak.
Und die Musik ist ja besonders farbig. Wir haben gerade von Farben geredet. Ihr hört jetzt den dritten Satz von der Symphonie aus der neuen Welt. Thank you. Schwester Marie Baptista, ihr hättest vorher gesagt, welche technische Entwicklung die Schreibmaschine eigentlich so genug hat. Das war ein langer Weg gewesen. Wie muss man sich denn vorstellen, dass die Schreibmaschine in der Gesellschaft angenommen ist?
Ja, das hat eine richtige Revolution gegeben. Die Frauenvereine haben argumentiert, dass Frauen keine Maschinistinnen seien. Und die haben gar nicht die Proteste geschrieben, dass der Beruf einer Maschinenschreiberin nicht ohne gesundheitliche Schäden ausgeübt werden könne. Es sind harte Worte gefallen, vom Verein zum Schutze des amerikanischen Heims. Jedes Mädchen, das sich als Maschinenschreiberin verdingt, ist moralisch aufs Äußerste gefährdet und auf dem besten Weg, der Prostitution anheimzufallen. Auch die Kopisten, die Schreiber im Kontor, haben protestiert, weil sie gesehen haben, dass ihr Herrschaftsbereich bedroht war. Es hat Geschäftsleute gegeben, die nur unter dieser Bedingung eine Schreibmaschine gekauft haben, dass sie mit der Maschine auch einen Schreiber oder eine Schreiberin mitgeliefert bekommen. Der Einzug von der Schreibmaschine im Kontor, die verändert die Struktur der Arbeitskräfte, Protest von der Frauenverein und von der männlichen Kopisten und dazu die Polemik in den Zeitungen. Das alles hat grosses Aufsehen in der Öffentlichkeit erweckt und auch eine Revolution. Der Brief in der Maschinenschrift war zuerst noch eine Kuriosität. Bekannt ist die Reaktion von einem Geschäftsmann aus Texas, der in einem garnischten Ton mit dem Abbruch der geschäftlichen Beziehungen gedroht hat, wenn man sich künftig nicht die Mühe nehmen will, ihm in Handschrift zu schreiben. Und von Mark Twain wird erzählt, dass er einer der ersten Käufer einer solchen Maschine sei. Die Angestellte hat ihm die Maschine vorgeführt und erklärt, dass man damit 57 Wörter in 60 Sekunden schreiben könne. Er hat das gesehen und hat gebeten, ihm das vorzuschreiben. Und tatsächlich. Aber er wollte wissen, ob man das auch ein zweites Mal kann. Und so musste das Experiment wiederholt werden. Der Mark Twain war zufrieden und hat die Maschine mit heimgenommen. Aber erst daheim hat er das Geschriebene angeschaut. Und er schreibt in seinen Memoiren, ins Hotel zurückgekehrt, nahm ich die Schriftprobe zur Hand und war enttäuscht, festzustellen, dass das Mädchen immer den gleichen Satz geschrieben hatte. The boy stood on the burning deck. Der Knabe stand auf dem brennenden Deck. Der Mark Twain, der hat jetzt festgeübt an seiner Maschine. Aber er hat an seine Brüder geschrieben, dass er damit keine leuchtenden Erfolge habe. Und in einem der Werbeprospekte für Schreibmaschinen ist der Mark Twain in sehr origineller Form zu Wort gekommen. Er schreibt, «Bitte lassen Sie meinen Namen inskünftig bei jeder Reklame aus dem Spiel. Erwähnen Sie bitte nicht einmal die Tatsache, dass ich eine Schreibmaschine besitze. Ich habe deren Verwendung vollständig eingestellt, da jeder mit dir geschriebene Brief mir postwendend eine Anfrage seitens des Empfängers eintrug. Dieser bat jeweils nicht nur um Beschreibung der Maschine, sondern auch um Auskunft, wie sich die Verwendung dieser Maschine anlasse. Ich schreibe nicht gerne Briefe und deshalb wünsche ich nicht, dass jedermann Kenntnis hat von meinem Besitz dieses Neugierde erweckenden Spielzeugs. Mark Twain.»
Ja, das ist der Mark Twain, der euch eine wunderbare Beschreibung von der Besteigung vom Gornergrad geschrieben hat, die man unbedingt mal lesen sollte. Jetzt hat ihr Schwester Marie Baptista vorher gesagt, dass man 57 Wörter in 60 Sekunden geschrieben hat. Wie muss man sich das vorstellen? Weil das ist doch eine ordentliche Geschwindigkeit.
Ja, das bedeutet ca. 2 Anschläge pro Sekunde. Mit dem damaligen Schreibkomfort war das eigentlich sehr gut gewesen. Der Schreibkomfort ist aber laufend verbessert worden. Und schon 1905 hat Miss Rose Fritz auf einer Underwood-Maschine den ersten Preis bekommen für ca. 4,5 Anschläge pro Sekunde. In der Mitte dieses Jahrhunderts war die Leistung bei ungefähr 6 Anschläge pro Sekunde auf einer guten Handmaschine. Sie können ungefähr an das Trommeln von einem Specht denken, wenn er seine Nahrung sucht an einer Telefonstange. Das ist ungefähr der Vergleich mit der Anschlagsgeschwindigkeit.
Jetzt haben wir eigentlich immer nur europäische Maschinen angeschaut, amerikanische Eubits. Hat man sonst in der anderen Welt, außerhalb von Europa und Amerika, eure Schreibmaschinen erfunden?
Nicht nur in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Dänemark, England und Amerika war die Idee der Schreibmaschine in der Luft. Auch in China war das ein Thema. Wenn wir aber daran denken, dass der Chines von rechts oben nach unten schreibt und die nächste Zeile links daneben stellt, dass das kaiserlich-chinesische Wörterbuch nicht weniger als 43'000 Schriftcharaktere, also Wortsymbole, enthält, so können wir verstehen, dass der Chinese Lin Yutang bei der Konstruktion der Schreibmaschine fast gerade an der Verzweiflung war. Und das zu Beginn dieses Jahrhunderts.
Mich hätte noch interessiert, Schwester Marie Baptista, was ist denn eigentlich aus diesen Erfindern schliesslich geworden? Ihr habt vorher gesagt, dass es zum Teil recht arme waren.
Ja, der Ravizza, der ist 1885 gestorben, ohne dass er sein Lebensziel, den Bau von einer leistungsfähigen Schreibmaschine, vollständig erreicht hätte. Zum Zeitpunkt, wo er sein Cembalo Scrivano gebaut hat, war er allen anderen voraus gewesen. Aber die Mängel, die diese Maschine hatte, die konnte er alleine überwinden. Aber der Ravizza ist der Erfinder des Farbbands. Wie der Ravizza ist auch der Mitterhofer gescheitert, weil er allein auf seine bescheidenen Mittel angewiesen war. Auf seinem Grabstein steht: Hier ruht Peter Mitterhofer, der erste Erfinder der Schreibmaschine. Die anderen, die von ihm lernten, durften die Früchte seines Talentes ernten. Der Scholz, der war voller Erfindergeist. Er schreibt: Die Maschine ist fertig und ich brauche neue Welten, um diese zu besiegen. Das Leben ist flach und ohne Vorteil, wenn ich nicht etwas zu erfinden habe. Damit ist die umstrittene Frage, wer der Erfinder der Schreibmaschinen ist, abgeklärt. In den vorgeschichtlichen Erfindungen war ganz reiches Gedankengut. Der Ravizza und der Mitterhofer sind mit ihren Ideen im Scholz eigentlich voraus gewesen. Aber alle bisherigen Erfindungen sind, weil sie die Schnelligkeit der Handschrift nicht erreicht haben, zum Teil unvollendet geblieben. Die erste Erfindung des Scholz hat die wirklich brauchbare Schreibmaschine dank der fabrikmässigen Übernahme von der Remington Waffenfabrik den Weg geebnet. Auch der Scholz hat mit seiner Familie die Schreibmaschine hab und gut geopfert. Er ist 1890 an der Tuberkulose gestorben. Und damit ist die Ära der Erfindung abgeschlossen. Und es hat eine ungeahnte, eindrucksvolle, millionenfache Entfaltung der Schreibmaschine angefangen. In dieser Sendung war es eigentlich nur möglich, da und dort ein Fenster aufzutun zu dem Gebiet der Erfindung der Schreibmaschine. Es gibt Literatur zu dem Thema und in der Schweiz auch ein Schreibmaschinenmuseum. Die Schreibmaschine hat sicher im Zeitalter vom Computer nicht ausgedient. Wenn ich in der Apotheke mein Rezept einlöse, werden die Angaben dreimal täglich nach dem Essen auf einer ganz gewöhnlichen Schreibmaschine geschrieben. Ich denke noch an unsere Schwestern in Gujarat in Indien, die bei einer Temperatur von 40 Grad leben. In dieser Hitze wird wohl der Computer das meiste vergessen. Bei der Unwetterkatastrophe im September ist mir beim Stromausfall ein grosses Malheur passiert. In diesen Momenten ist man immer froh über seine Handmaschine.
In dem Sinn haben sicher auch wir, die jetzt so immer mit dem Computer schreiben, etwas von der Schreibmaschine geerbt, nämlich die Tastatur. Schwester Marie Baptista, ihr seid in eurem Kloster Sekretärin von der ehrwürdigen Mütter, von der Schwester Bonaventura. Da müsst ihr sicher auch noch relativ viel schreiben. Arbeitet ihr auch mit einem Computer?
Ich habe in meinem Büro eine intelligente Schreibmaschine mit einem Speicher drin. Und für Textverarbeitung und Textbearbeitung reicht mir das.
Ich meine, so ganz mechanisch ist das auch nicht denn im Speicher. Der wird vermutlich von einem Chip wird der dirigiert. Und in dem Sinn seid ihr euch schon bereits im Niveau-Zeitalter angekommen. Aber das, was ihr gesagt habt, Schwester Marie Baptista, ist außerordentlich interessant. Wir haben die Geschichte von der Schreibmaschine können hören von euch. Von der Schreibmaschine, die ein Traum der Menschheit, nämlich maschinell schreiben, verwirklicht gekommen ist. Dafür möchte ich euch vielmals danken, euch, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid. Und dann wünsche ich weiterhin Freude in eben technischen Bemühungen und eben Bemühungen um das Verständnis von dem, was unsere Vorfahren hinterlassen haben. Das war ja ein Stück Technikgeschichte. Auf welchen Vorschlag, Schwester Marie Baptista, darf ich jetzt ganz zum Schluss nochmal etwas aus der Symphonie aus der Neuen Welt von Antonín Dvořák spielen. Das ist eine farbige, wunderbare Musik. Hoffentlich gefällt es euch.